Ja, schönen guten Tag zu unserem Coronomics Podcast 12, glaube ich. Guten Tag oder guten Abend, Christian, nach Bonn und guten Tag nach Chicago, Evanston, zu Matthias Döpke, unserem Gast heute.
Ja, danke, dass ihr mit dabei habt heute. Guten Tag zusammen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Matthias Döpke über die familienökonomischen Aspekte der Corona-Krise sprechen können. Kann sich jeder vorstellen. Es fängt schon damit an, dass wir alle zu Hause sitzen müssen mit unseren Familien. Und da kann man sich vorstellen, dass es da einige Aspekte gibt. Aber es gibt auch kurzfristige und langfristige Aspekte vor allen Dingen möglicherweise. Und darüber wollen wir reden mit, ja, kann man schon, glaube ich, sagen, Matthias, einem der führenden oder dem führenden Familienmakroökonomen oder Ökonomen der Welt. Insofern sind wir ganz besonders stolz und froh, dass wir heute mit dir reden können. Und Matthias hat auch mit Co-Autoren schon ein Papier veröffentlicht oder zumindest in den Working Paper Circle gebracht, wo er sich Gedanken gemacht hat. Und wir wollen ihn jetzt einfach mal am Anfang erzählen lassen, woher die sozusagen die Hotspots sieht aus familienökonomischer Perspektive. Und dann hoffentlich kommen wir schön ins Gespräch. Also Matthias, take it away.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Ist eine ganz spannende Sache, die ihr hier macht. Und ich bin froh, dass ich auch ein bisschen vielleicht dazu beitragen kann. Also bei unserer Arbeit geht es darum, wie diese Krise Männer und Frauen unterschiedlich beeinflusst. Es gibt natürlich die medizinische Seite. Mehr Männer sterben. Das ist aus unserer Sicht vielleicht etwas besorgniserregend. Aber vielleicht größer noch ist die wirtschaftliche Auswirkungen dieser Krise. Denn wir hoffen, dass wir die Infektionsraten halbwegs unter Kontrolle bekommen und dann werden eigentlich die meisten Leute von der Wirtschaftskrise betroffen sein, hoffentlich weniger von den direkten gesundheitlichen Auswirkungen. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Seite anschauen, ist es eben eine wirklich enorm große Krise, kann durchaus deutlich größer werden als zum Beispiel die Rezession vor 10 Jahren mit der Finanzkrise. Und auch eine Rezession, die ganz anders ist von ihrer Natur her als andere, die wir vorher gehabt haben. Bei unserer Arbeit geht es darum, darzustellen, wie genau eigentlich diese Krise anders ist und was daraus vielleicht auch folgt, so aus Sicht von Politikmaßnahmen, die jetzt vielleicht schon helfen könnten. Das ist also eine Arbeit zusammen mit Michelle Tertelt, eine langjährige Co-Autorin von mir, die in Mannheim ist, auch eine sehr bekannte Professorin und viele Preise gewonnen. Und dann Titan Alon, ein Student von uns, der jetzt in San Diego ist, und die Jane Olmsted Ramsey, auch bei uns hier in Northwestern. Also 4 Leute zusammen. Geht gar nicht anders, da habe ich auch alle Kinderbetreuung machen müssen, dann muss man die Arbeit auch ein bisschen...
Ich bewundere euch sowieso, dass ihr schon ein Papier geschrieben habt, muss ich zusagen. Genau.
Also es geht nur mit Co-Autoren, nur mit Co-Autoren ohne Kindern kann man heute noch...
Die habe ich leider nicht.
genau. Aber wie ist diese Krise anders? Also es gibt ja oft öfter mal Rezessionen, aber was man normalerweise sieht in Rezessionen, ist, dass Rezessionen typischerweise für Männer schlimmer sind als für Frauen. Wir sehen also eigentlich in allen Rezessionen, auch in verschiedenen Ländern, dass zum Beispiel mehr Männer ihre Arbeit verlieren, wenn die Wirtschaft runtergeht, als Frauen. Frauen haben eine stabilere Beschäftigung über den Zyklus. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund hat zu tun mit Versicherung in der Familie. Wenn zum Beispiel der Mann die Arbeit verliert, wird vielleicht die Frau von Halbzeit auf Vollzeit gehen oder überhaupt einsteigen mit der Arbeit, um das abzufedern. Aber ein großer Grund ist eben auch der, dass Frauen und Männer in verschiedenen Sektoren arbeiten. Und manche Sektoren, die besonders stark von einer normalen Rezession betroffen sind, wie zum Beispiel die Bauwirtschaft oder Investitionsgüter, das sind auch Sektoren, wo sehr viele Männer arbeiten, relativ wenig Frauen. Der erste Unterschied, den wir jetzt heute sehen mit der Rezession, die wir jetzt gerade beginnen, ist, dass die Sektoren ganz anders verteilt sind. Es geht eben nicht darum, dass die Nachfrage irgendwie runtergegangen ist aus irgendwelchen Gründen, sondern es liegt vor allem daran, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, dass die Wirtschaft deutlich schlechter läuft. Und besonders betroffen davon sind zum Beispiel Industrien wie Restaurants, wie das Reisegewerbe, die von Laufkundschaft abhängig sind und die jetzt eigentlich völlig zum Stillstand gekommen sind. Das sind Industrien, wo Frauen deutlich stärker beschäftigt sind und einen großen Teil dieser Auswirkung letztlich auf die Schultern nehmen müssen. Also das ist der erste Grund, warum die Rezession wahrscheinlich mehr Frauen betreffen wird im Sinne von Arbeitslosigkeit oder weniger Beschäftigung als Männer.
Darf ich mal nachfragen, was wissen wir denn über den Sektor, der direkt betroffen ist, nämlich den medizinischen und den Care-Sektor, zwischen der relativen Partizipation zwischen Männern und Frauen da ist?
Gute Frage, da muss ich mal ganz kurz meine Zahlen hier schauen. Ich meine, Medizin selber ist ungefähr gleich verteilt. Wo ist hier Healthcare? 13% hier, 4% da. Ja, es ist also doch, das ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Es sind also relativ viele Frauen und Männer. Das ist ungefähr gleich verteilt.
Mhm. Aber das sind jetzt die Zahlen für die USA.
Das sind die Zahlen für die USA, genau.
Mhm. Okay. Weil ich hatte für Deutschland andere Zahlen gesehen irgendwie. Die Böckler-Stiftung hatte auf Twitter so ein paar Zahlen. Und die sagten, Medizinsektor inklusive Pflege sind 70% Frauen.
Mhm. Das kann sein, dass da insgesamt mehr Frauen im Medizinsektor sind, ja. Und das ist auch eine Sache, auf die ich zurückkommen werde. Das hat auch nochmal andere Auswirkungen. Ganz am Ende, wenn wir über die langfristigen Auswirkungen sprechen. Aber darüber hinaus wollte ich sagen, dass das zwar wichtig ist, was der Sektor ist, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist die zweite Sache, die völlig anders ist als normal, dass wir auch eine Krise haben der Kinderbetreuung. Alle Kinder haben keine Schule, sind zu Hause. Jemand muss sich um diese Kinder kümmern. Und das ist enorm viel Arbeit, die vorher nicht angefallen ist. Und eigentlich die, ich glaube, der größere Anteil dieser Auswirkungen auf Frauen im Gegensatz zu Männern hängt damit zusammen, wer wird diese extra Arbeit machen. Und da sagen wir, dass wenn wir uns einfach mal anschauen, wer heute schon die größere Verantwortung hat für Kindererziehung, ist es eigentlich ganz klar, dass Frauen davon deutlich stärker betroffen sein werden als Männer.
Ja, und die beiden sind ja komplementär, ne? Wenn die Frauen halt in den Sektoren arbeiten, wo sie im Markt nicht arbeiten können, werden die Familien natürlich sagen, und der Mann auf einer Baustelle, ich bin heute durch den Aber gefahren, es war tote Hose, aber gebaut wurde. Also die Leute, haben eh Schutzmasken auf, und die können sich auch einfach social distancen. Also gebaut wird, und dann wird der Mann eben sagen, mein Einkommen bleibt, und jetzt musst du halt zu Hause bleiben. Ne? Das ist ja irgendwie natürlich.
Es hängt zusammen mit, erster Punkt ist, glaube ich, dass es zuerst einmal viel mehr alleinerziehende Mütter gibt als alleinerziehende Väter, die natürlich dann gar keine Möglichkeit haben, es abzufedern. Sogar noch weniger als normal, denn in normalen Zeiten hat man vielleicht auch mal Oma und Opa helfen aus mit der Kindererziehung oder man hat eine Nachbarin, aber auch das geht ja heute nicht mehr. Zumindest soll es nicht mehr gehen. Man ist also wirklich auf sich alleine gestellt. Und diese, in den USA sind es, glaube ich, 16 Millionen alleinerziehende Mütter. Die sind also sicherlich von der Krise am stärksten betroffen in diesem Moment. Aber auch wenn wir uns anschauen, verheiratete Eltern, die also beide im Prinzip verfügbar sind, auch da sehen wir, dass die Frauen normalerweise die Mehrzeit, den größeren Teil der Arbeit machen in der Kindererziehung, sogar wenn sie beide Vollzeit arbeiten. Also auch wenn wir uns nur Paare anschauen, wo beide Vollzeit arbeiten und uns anschauen, die Zeitverteilung in der Kindererziehung, machen die Frauen, die Mütter ungefähr 60%, die Männer nur ungefähr 40%. Also auch da ist eine Ungleichverteilung. Und man würde vermuten, dass in der Krise diese Ungleichverteilung auch weiter bestehen bleibt. Es gibt natürlich Gründe, vielleicht Erfahrungen in der Kindererziehung, vielleicht aber auch die relativen Einkommen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird derjenige, der jetzt bereits die höhere Verantwortung hat, jetzt auch einen größeren Teil dieser Zusatzlast tragen während der Krise. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass diese Zusatzlast der Kindererziehung Frauen sehr stark betreffen wird, viel stärker auf ihre Beschäftigungsmöglichkeiten sich auswirken wird im Vergleich zu Männern. Das sind also erstmal die beiden Punkte, wo diese Rezession ganz anders ist, ganz neue Fragen eigentlich weckt durch die Verteilung über verschiedene Sektoren der Wirtschaft, aber vor allem eben auch durch diesen neuen Aspekt der Kindererziehung.
Also das sind die kurzfristigen, kurzfristige Verteilungsaspekte zwischen den Gendern, also zwischen den Geschlechtern. Kann man, der Bottomline sagst du, die Frauen tragen die Hauptlast hier.
Genau, ist eigentlich völlig klar, dass es so ist. Ne? Also zuerst einmal durch die vielen Alleinerziehenden, aber auch in den Familien. Wir haben viel mehr Frauen, die zum Beispiel Teilzeit arbeiten oder auch bereits zu Hause sind. Bei allen Gruppen machen die Frauen mehr Arbeit, das wird sie stärker betreffen.
Das Spannende ist natürlich dann die lange Frist, ne? Denn da ist es vielleicht nicht mehr so eindeutig. Ich kann einerseits über Hysterese vielleicht sagen, okay, das wird jetzt vielleicht noch weiter zementiert, aber auf der anderen Seite, wir entdecken auch neue Modelle, die vielleicht, also technische Modelle, das, was wir jetzt machen, Zoom-Meetings zum Beispiel, da lernen wir drüber. Wie denkt man darüber nach? Gibt es da nicht sozusagen, lernen wir nicht gerade Businessmodelle, die im Zweifel vielleicht sogar familienfreundlicher sein könnten?
Genau. Aber lass mich vielleicht noch an einer Stelle für die kurze Frist einhaken. Also, weil wir haben ja auch immer ein bisschen die Frage, wie sieht es denn mit Politik aus? Aus deiner Sicht wäre es eine sinnvolle Geschichte, da über das Abzufangen nachzudenken? Also, sowas wie Erziehungsgeld zu geben, ich weiß nicht genau, ob das in Italien überall ist, aber ich meine jedenfalls, es gibt jetzt 15 Tage Anrecht auf bezahlten Sonderurlaub, die man hat für Kindererziehung.
Sozialversicherung, wie denken wir über Sozialversicherung in der Zeit nach? Wollen wir so eine Corona, die Corona-Mütter eine Sonderrente oder Sonderrentenpunkte in Deutschland vergeben zum Beispiel?
Ja, und also in Deutschland gibt es zum Beispiel auch bereits Instrumente der Kurzarbeit, was da auch hilft. Ne? Wenn man jetzt also Kurzarbeit möglich macht, eben auch aus Gründen von Kindererziehung, dann kann man eben dadurch weiter das Einkommen behalten, einen Teil des Einkommens. Man kann auch das Arbeitsverhältnis behalten, was, glaube ich, eine sehr wichtige Auswirkung hat für die Zukunft, weil man sich eben auch Gedanken macht, was sind die langfristigen Auswirkungen dieser Arbeitsunterbrechung. Und je besser man das abfedern kann, desto besser.
Aber die Returns to Tenure sind natürlich und die Returns to Experience, die sind natürlich weg, ne? Möglicherweise für die Frauen.
Genau.
Also jedenfalls, wenn es länger dauert, also das, was wir noch nicht wissen.
Und wenn gegebenenfalls ein Arbeitgeberwechsel damit verbunden ist. Ne? Also solange kein Arbeitgeber, wenn es ein Layoff ist oder man halt mit dem Arbeitgeber vereinbaren kann, ich muss jetzt für einen Monat aussetzen, sicherlich nicht so wild.
Ja. Guter Stichpunkt, das ist ja ein anderes Thema, das wir im Podcast immer schon aufgegriffen haben. Ein weiterer Grund möglicherweise, die Produktionsstruktur und die Matches, soweit wie es geht, zu unterhalten, um diese Returns to Tenure, wo die Frauen, also zumindest aus Ungleichheitsgründen zwischen den Geschlechtern, das wäre eine Maßnahme, die den Frauen dann auch besonders helfen würde. Ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also die Auswirkungen sind immer da, auch wenn man jetzt nur ein paar Monate zu Hause ist. Vielleicht verpasst man eine Beförderung oder kommt nicht auf denselben Track wie vorher. Aber es ist ganz klar, dass die Auswirkungen viel größer sind, wenn man den Job verliert und noch viel größer, wenn man auch den Beruf wechseln muss, weil man eben denselben Beruf nicht wiederfinden kann. Ja. Und je mehr man die Beschäftigung beschützt, desto besser werden diese Sachen abgefedert. Aber was ich eben, um zurückzukommen auf den Punkt, den Rudi bereits aufgebracht hat, wir denken eben, dass es langfristig wirklich zwei verschiedene Seiten gibt. Einerseits haben diese kurzfristigen Unterbrechungen oft langfristige Auswirkungen auf Verdienstmöglichkeiten. Aber es gibt eben auch diese anderen Aspekte. Und einer, den du schon erwähnt hast, ist die Arbeitsorganisation. Dass in der Krise gewöhnen sich Firmen daran, Sachen über Video zu machen, Heimarbeit zuzulassen und viel davon wird bestehen bleiben. Das macht eigentlich für alle Eltern das in der Zukunft, glaube ich, einfacher und wird die Flexibilität erhöhen. Und ein Teil davon ist einfach Technologie. Wir wissen jetzt, wie man Zoom benutzt und wie man damit arbeiten kann. Aber ein Teil ist, glaube ich, auch sowas wie Arbeitskultur. Ne? Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Arbeitskultur in vielen Unternehmen vorstellt, ist es eben heute immer noch so, dass gerade in Führungspositionen gerade Männer ja oft fast so tun müssten, als hätten sie gar keine Kinder. Also jetzt zum Beispiel Abteilungsleiter zu sagen, ich gehe heute um 3 nach Hause, weil meine Tochter hat Ballettvorführung, das macht man nicht, ne, in vielen Unternehmen. Und jetzt haben wir eine Phase, wo eigentlich alle Unternehmen für alle ihre Arbeitnehmer das einfach anders sehen müssen, wo sie sehen müssen, nein, die haben Kinder, die sind zu Hause, da läuft vielleicht mal ein Kind durchs Bild und das ist auch normal so. So ist die Welt. Ne? Und dass so ein bisschen diese Arbeitskultur, die ja eigentlich noch ein bisschen darauf eingestellt ist, dass diese sehr klare Rollenverteilung gibt, wo eben die in Führungspositionen nicht für Kinder verantwortlich sind. Man hat, glaube ich, die Hoffnung, dass diese Rollenvorstellungen sich etwas stärker anpassen werden. Also auch einen kulturellen Wechsel gibt innerhalb der Firmen, der da helfen würde. Und da gibt es auch wieder zwei verschiedene Seiten. Eine Seite sind die Firmen, wo vielleicht Erwartungen, Arbeitnehmer machen sollten, wie viel Kinderzeit sie haben können, sich ändern werden. Eine andere Dimension davon ist auch die Erwartung von den Eltern selber. Es gibt ja auch unter Menschen Rollenvorstellungen, unter Männern und Frauen, Vorstellungen, was ist die normale Verteilung von Kindererziehung. Und wir sehen, dass das sich sehr stark unterscheidet zwischen verschiedenen Ländern und auch im Laufe der Zeit sich sehr stark wandelt. Und was wir jetzt sehen werden in dieser Krise ist, dass obwohl im Durchschnitt die Frauen die höhere Last haben, wir werden das erste Mal eigentlich, das erste Mal überhaupt sehen, dass Millionen von Männern zum ersten Mal die Hauptverantwortung haben werden. Denn es gibt eben auch Millionen von Familien, wo zum Beispiel die Frau ist Ärztin im Krankenhaus oder ist Krankenschwester im Krankenhaus und der Mann hat einen Bürojob, der sitzt zu Hause mit Zoom, aber auch mit den Kindern, wo er jetzt die Hauptverantwortung tragen wird. Und dieser Schock, dass eben so viele Männer jetzt in die Verantwortung gestoßen werden, das übernehmen werden. Man kann, glaube ich, hoffen, dass das einen Effekt haben wird auf die Rollenvorstellung und auf die Kultur. Das hat man, glaube ich, bei anderen Events auch gesehen. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg hat ja auch Rollenverstellungen geändert, weil das erste Mal viele Mütter in den Fabriken gearbeitet haben und mitgemacht haben. Und jetzt sind wir wieder so einen Schock, wo sich die Rollenverteilung ändern wird und die Hoffnung ist, dass das auch Auswirkungen hat in der Zukunft.
Ja, und so, es ist ja so, dass so soziale Gleichgewichte sich manchmal dann doch relativ schnell ändern können. Ja? Und zwar in a moment's notice, ist ja interessant. Also oftmals denkt man über Gesellschaften als was Träges nach, aber ein ganz anderes Beispiel für mich ist immer der Effekt, den Rauchverbote auf die Kultur um Rauchen haben, wo es innerhalb von wenigen Monaten eigentlich völlig normal war, dass man eben nicht mehr im Restaurant raucht. Genau. Und Leute haben das auch ganz normal akzeptiert, weil, wo man immer vorher gedacht hat, das wird nie Italien, hat man immer aus deutscher Sicht gesagt, Italiener werden nie aufgeben zu rauchen in der Kneipe oder so. Und es funktioniert, in Deutschland funktioniert auch. Und wenn man diese exogenen Schock, in dem Fall ein politischer Schock, aber in unserem Fall jetzt hier sozusagen Krisenschock hat, dann solche sozialen Gleichgewichte können schnell umkippen und dann, und dann eben auch permanent sein. Christian?
Das sind eben wirklich multiple Gleichgewichte. Wenn wir uns anschauen, so diese Arbeitskultur, wo derjenige, der am längsten im Büro bleibt, der Beste ist, kam natürlich als Einzelner so schlecht raus. Und wenn ich jetzt Karriereambitionen habe, alle anderen sind bis 8 am Bildschirm, dann will ich halt auch da mitmachen. Mhm. Aber es gibt halt ein anderes Gleichgewicht, wo man sagt, das ist Unsinn. Wir haben alle Familien, wir gehen alle um 6 nach Hause, wir arbeiten trotzdem hart, aber eben nicht den ganzen Tag im Büro. Und das ist auch ein Gleichgewicht, was funktionieren kann. Man muss eben vom einen Gleichgewicht zum anderen kommen.
Und auch braucht man ein bisschen. Das ist ja schon so ein bisschen die Situation jetzt noch vor der Krise in Skandinavien gewesen, wo wir eher dieses Gleichgewicht beobachten. Das ist normaler, alle gehen um 16 Uhr nach Hause, aber wenn man halt im Büro ist, dann macht man halt nur Büro.
Genau. Und nichts anderes. Genau, das ist ein Beispiel, das funktionieren kann. Und dann gibt es andere Extreme, wie zum Beispiel in Japan, wo es noch genau das Gegenteil ist, wo alle Männer viele Stunden im Büro sind, weil das die Kultur ist. Und das kann sich eben auch dann ändern. Man hat ja teilweise auch versucht, mit Politikmaßnahmen diese Vätermonate in der Kindererziehung, die gar nicht dieselbe Idee haben, dass wir jetzt mal eine Norm erzeugen, dass Väter auch Kinder können und auch das okay ist, dass man die 2 Monate sich nimmt für die Kinder. Auch mit demselben Gedanken, dass man so die Norm so etwas aufweicht. Und jetzt haben wir einen großen Schock, der vielleicht dann auch sehr viel wirksamer werden wird.
Ja, aber haben denn diese Vätermonate die Norm tatsächlich verschoben oder ist es
ein bisschen,
de facto mehr gemeinsamer Familienurlaub?
Genau, es ist nicht völlig eindeutig und man muss vielleicht auch ein bisschen abwarten, was dabei rauskommt. Es gibt also ein Papier von dem Guido Friebel in Frankfurt, der sich anschaut, die Sache in Schweden. Und die finden relativ wenig, aber die schauen sich auch nur eine Auswirkung an. Und das ist die Frage, wenn das Kind krank wird, wer bleibt denn zu Hause mit dem Kind? Und das waren vorher die Frauen und nach den Vätermonaten waren es immer noch die Frauen. Weil zum Beispiel gibt es ein neues Paper von der Libertad González in Barcelona. Die schauen sich an die Väterwochen in Spanien. Und das sind nur 2 Wochen. Da gibt es also ein neues Gesetz seit 2007, dass 2 Wochen der Elternzeit sind reserviert für die Väter. Also eigentlich sogar eine sehr kleine Änderung. Und da sieht man aber trotzdem, dass also Jahre später diese Männer, die davon betroffen sind, dann doch mehr in der Kindererziehung machen. Also,
interessant, aber da würde ich natürlich, die Spanier kommen vom anderen Niveau wahrscheinlich als die Schweden, würde ich mal vermuten.
Ja, ja. Hm. Genau. Insofern, also es könnte sein, dass die Ausgangsposition eine gewisse Rolle spielt.
Richtig, genau. Ja, wie siehst du, was erwartest du für Deutschland, Christian? Du bist ja der Einzige der von uns, der sozusagen auch in Deutschland berufstätig ist, in diese Richtung.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass Deutschland so ein bisschen dazwischen ist, ne? Zwischen den Extremen von Schweden und Japan. Ja. Wir haben noch eine größere Ungleichheit, glaube ich, in der Rollenverteilung als zum Beispiel in den USA. Es gibt zum Beispiel sehr hohe Beteiligung, Erwerbsbeteiligung der Frauen, aber eben auch sehr viel Freizeit, nicht Freizeit, sondern Halbzeit, also
Teilzeit
für die,
genau.
Die
Mütter. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Frauenerwerbsquote. Genau. Ja, die unterscheidet sich als Erwerbsquote ja kaum noch von der der Männer.
Genau.
Aber die ist eben hauptsächlich in Teilzeit.
Ja.
Ich meine, das Ganze hat ja durchaus auch jetzt in der Krisenpolitik eine Rolle gespielt in der Frage, wie machen wir das mit der Schulbetreuung. Wir haben ja nicht eine Situation, wo die Schulen komplett geschlossen sind, sondern eine Situation, wo für einen Teil der Bevölkerung sind die Schulen immer noch ja auf, nämlich für die, die in den sogenannten kritischen Bereichen arbeiten. Ja, und das wiederum sind hauptsächlich Frauen. Und da war die Situation eben, dass am Anfang anscheinend relativ viele trotzdem die Kinder nicht hingeschickt haben und zu Hause geblieben sind. Meine Lesart, auch wenn es dafür keine offiziellen Zahlen gibt, ist, dahinter steckte, dass das häufig sozusagen der Zweiterwerber in der Familie war. Und wenn dann die Frage war, wer bleibt zu Hause, ist genau das, was du beschreibst, dann bleibt im Zweifelsfall doch die Frau zu Hause, aber die ist in dem sogenannten systemkritischen Bereich und dann fehlen Kassiererinnen und dann fehlen Krankenpflegerinnen und Ärztinnen und eben auch Erzieherinnen und Lehrerinnen. Und auch im gesamten öffentlichen Dienst sind ja schwerpunktmäßig Frauen beschäftigt.
Ja.
Insofern, ja, ist so eine Sache etwas unklar. Also ich würde denken, wir haben wiederum da viele Bereiche, wo die Frauen tätig sind, wo man sich aber auch relativ gut vorstellen kann mit der technischen Veränderung, dass das Bereiche sind, die einfacher in Homeoffice umgesetzt werden können. Mhm. Das war die provokante These, das könnte genau nach hinten losgehen. Ja, dann wird jetzt zwar Arbeiten und Familie wird besser miteinander vereinbarer, aber eben nur für die Frauen. Und Homeoffice ist halt für denjenigen, der am Band arbeitet oder auf dem Bau oder so, das geht halt offensichtlich nicht. Ja, und dann könnte es ja natürlich auch genau nach hinten losgehen, ja, dass dann
dass die Frauen die Doppelbelastung haben. Die
doppelte Belastung dann doppelt haben. Weil man so, kannst ja, wir haben ja gesehen, in der Krise habe ich ja ausprobiert oder hat mein Bekannter ausprobiert. Ja, das geht, dass du kannst auch Kinder noch betreuen, während du am Bildschirm arbeitest.
Genau. Ist zumindest ein Fortschritt. Wir haben jetzt ja eine Situation, wo die meisten Mütter Teilzeit machen. Die sind also eigentlich nur bei der Arbeit, wenn die Kinder in der Schule sind. Ne? Insofern, wenn sie jetzt dadurch dann Vollzeit arbeiten, zwar noch von zu Hause, immer noch ein Fortschritt, wenn wir uns jetzt mal Erwerbstätigkeit als Fortschritt vorstellen, relativ zum vorherigen Punkt. Aber ich glaube auch, dass die Seite der Unternehmen da auch ganz wichtig ist. Also was sind eigentlich die Erwartungen an die Arbeitnehmer? Wird von jedem erwartet, immer da zu sein oder nimmt man es auch wahr, dass auch leitende Angestellte Familien haben, vielleicht auch mal um 5 nach Hause müssen, weil da zu Hause was ansteht. Ne? Und wenn da ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt, wäre das, glaube ich, auch schon ein wichtiger Fortschritt.
Gut, würde ich sagen, dann haben wir die Themen ausdiskutiert. Dann, Christian, machen wir die Abmoderation. Ja,
genau, wunderbar. Nochmal ganz herzlichen Dank, Matthias.
Ja, ganz herzlichen Dank, Matthias.
Für das interessante Papier. Morgen geht's weiter. Da haben wir wieder einen Gast, Dominika Langmeier. Und da werden wir uns über Steuerfragen unterhalten. Also, in dem Sinne, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch.